Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ich schaue in zwei ganz schwarze Augen. Und zwei schwarze Augen starren mich durchdringend an. Es sind Gorilla-Augen. Der liegt hier draußen auf so einem Holzplateau. Auf der Seite, ehrlich gesagt ein bisschen so wie wenn ich am Strand auf der Seite lieg und ein Buch lese, genauso liegt er da und schaut mir ganz klar in die Augen und man kann sich eigentlich kaum von ihm lösen, weil es natürlich total faszinierend ist, wenn einen Tier so ganz genau anschaut. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur Folge 132 vom Mir san Tier Podcast. Ich bin's Tina Gentner und wir knöpfen uns heute ein spannendes Thema vor. Eigentlich unglaublich, dass wir 131 Folgen gewartet haben, um uns mal der Frage zu widmen, wie ist eigentlich so die Beziehung zwischen Besuchern und den Tieren in Hellerbrunn? Gerade hier bei den Gorillas, ihr merkt es vielleicht auch an meiner Stimme, man ist ja ganz fasziniert und muss eigentlich den Tieren fast auch immer in die Augen schauen, weil sie so zurückgucken. Aber was macht es eigentlich mit den Tieren? Ich bin sehr froh, dass Carsten Zehrer bei mir ist, zoologischer Leiter hier in Hellerbrunn. Hallo Carsten.
Hallo Tina.
Und du schaust auch fasziniert in die Anlage. Toll, dass die gerade draußen sind. 1, 2, 3, 4 Tiere.
Ich schaue tatsächlich in Richtung der Schieber zur Innenanlage, weil durch das ja jetzt doch besser werdende Wetter haben die Tiere jetzt auch wieder die Möglichkeit, selbst zu wählen, größtenteils des Tages, ob sie drinnen oder draußen sein möchten.
Ich habe es gerade schon gesagt, also ich finde, das ist eine der Anlagen, wo man wirklich auch eigentlich alle Besucher und Besucherinnen extrem fasziniert an den großen Glasscheiben stehen sieht. Vor uns ist eins der Männchen, was uns ja schon mit so einem durchdringenden Blick anschaut. Vielleicht gleich mal die erste Frage. Soll ich überhaupt hingucken oder nicht? Man weiß manchmal gar nicht so genau, wenn der mich jetzt so fixiert und ich fixiere ihn zurück. Ist das was Gutes oder nicht?
Ja, wir haben natürlich hier an den Scheiben wirklich eine Begegnungsfläche zwischen uns menschlichen Besuchern und den, in diesem Fall Gorillas, also mit unseren nächsten Verwandten auch. Und die Tiere haben natürlich auch eine sehr ausgeprägte Mimik, die aber ein bisschen anders ist als bei uns Menschen. Und tatsächlich ist es bei Gorillas so, dass dieses längere Starren, der Blick in die Augen bei Gorillas auch als Bedrohung angesehen wird. Und da hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, das kann sich dann auch steigern, zusammengekniffene Lippen, dann dieses Brusttrommeln auch zum Imponieren und dann final der Sprung auch gegen die Scheibe, wo vielleicht mancher Besucher dasteht und sich denkt, habe ich jetzt was falsch gemacht? Was ist jetzt gerade passiert?
Genau, habe ich auch schon erlebt. Drin an der Anlage, man steht, schaut ganz lange und plötzlich kommt einer auf einen zugerannt und haut gegen die Scheibe. Man denkt, habe ich was falsch gemacht? Genau darum soll es ja heute auch im Podcast gehen. Was kann ich als Besucher tun, um möglichst viel von meinem Besuch zu haben, aber ohne die Tiere zu stressen? Das heißt, wenn wir jetzt gerade schon bei den Blicken sind, also wenn wir das Spiel hätten, wer guckt länger? Es ist ratsam, lieber ein bisschen früher aufzuhören bei den Gorillas.
Richtig, also nicht unbedingt spielen, wer zuerst blinzelt, hat verloren so ungefähr, sondern wirklich nicht direkt ins Gesicht starren. Nach Möglichkeit, auch wenn man merkt, der Gorilla fängt an zu imponieren, da wirklich den Blick dann nach Möglichkeit auch abwenden. Und wenn man auch sieht, dass er sich wirklich aufbaut an der Scheibe mit zusammengekniffenen Lippen eben, wäre dann der nächste Schritt, dass er gegen die Scheibe springt. Völlig normales Verhalten, dass er einfach seine Reviergrenze da in dem Fall auch markiert und uns klar macht, da drin lebe ich, das ist mein Bereich. Und Auslöser für dieses an die Scheibe springen können natürlich ganz unterschiedliche Dinge sein. Das ist das Augenstarren kann es sein, dass viele, viele Menschen vor der Scheibe stehen und er deswegen dann seine Abgrenzung markiert.
Jetzt geht's ja in einem Zoo darum, Tieren zu begegnen. Und über die Jahre und Jahrzehnte kommen wir ja immer noch näher ran. Ich glaube, ich habe mal nachgelesen, Karl Hagenbeck war einer der ersten 1907, der die Gitter abgeschafft hat. Mhm. Dann kamen Wassergräben. Wir sind jetzt an einer großen Scheibe. Also man kommt unheimlich nah ran. Mhm. Aber es natürlich auch sozusagen diese Beziehung wird schon auch ein bisschen komplizierter dann zu den Tieren, oder?
Absolut richtig, ja. Wir haben jetzt natürlich auch eigentlich immer Möglichkeiten für die Tiere geschaffen, dass die sich zurückziehen können. Nicht nur vor ihren Artgenossen, sondern eben auch vor den Besuchern. Das ist nicht mehr so, dass die Tiere auf dem Präsentierteller zu sehen sind, sondern man muss auch vielfach eben entdecken, vielleicht nach ein paar Minuten nochmal wieder schauen, ob sich was bewegt hat. Und wir sehen ja auch jetzt die Gorillas, es ist nicht die ganze Gruppe da. Sie gehen auch rein und raus, wie sie möchten. Und ja, Karl Hagenbeck war der Erste, der wirklich damals diese gitterlosen Freianlagen geschaffen hat. Und wir sind heute einfach da auch schon noch einen Schritt weiter. Wir haben eben die Möglichkeit, die Gorillas auf Naturboden zu halten, wo vor 100 Jahren bei Karl Hagenbeck keiner wirklich dran gedacht hat, dass wir mal wegen der Parasitenbelastung zum Beispiel überhaupt in der Lage wären, Menschenaffen auf Naturboden zu zeigen, den man nicht jeden Tag sauber machen und desinfizieren kann.
Jetzt haben wir schon über die Blicke gesprochen, gerade hier bei den Gorillas. Zu lang in die Augen starren, haben wir schon gesagt, nicht so gut. Was gibt's noch, wo du sagst, oh, wenn ich das beobachte bei den Besuchern, oh, da denke ich immer,
Ja, das ist natürlich insbesondere dieses, oh, das Tier bewegt sich gerade nicht, es schaut nur, es sitzt da, ich muss versuchen, irgendwie es auf mich aufmerksam zu machen. Und da gibt's leider viele Varianten, die man immer wieder beobachten kann. Das gängigste ist natürlich das an die Scheibe klopfen, wo ich auch nicht nur Kindern immer versuche zu erklären, wie fänden Sie das, wenn ich plötzlich heute Abend bei Ihnen vorm Wohnzimmerfenster stehe und einfach mal so klopfe und das durchgängig mache.
Jetzt beobachten wir ja die Tiere. Ich kann mich aber erinnern, in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht, ob du es warst, habt ihr auch mal gesagt, wir sind für die ja auch ein bisschen Fernsehen. Also ich glaube, gerade zur Corona-Zeit hat man es besonders gemerkt, da haben die Besucher gefehlt, da hat den Tieren schon auch was gefehlt, oder?
Ja, wir haben viele Tierarten, die natürlich sehr wohl wahrnehmen, ob jemand da ist, auch wer vor der Anlage steht. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Dauerbesucher auch, die wirklich viele, viele Tage im Jahr hier sind, beinahe täglich zum Teil. Die werden natürlich auch von den Tieren wahrgenommen und insbesondere von den Menschenaffen.
Und wahrscheinlich dann sogar wiedererkannt vielleicht.
Mit Sicherheit auch wiedererkannt, ja, richtig. Da muss man natürlich auch immer ein bisschen schauen, dass man, wenn man merkt, also das ist unser Wunsch, wenn man merkt, dass das Tier sich extrem auf mich als Besucher fixiert und vielleicht dadurch auch eine Unruhe in der Gruppe entsteht, dass man dann auch vielleicht 2-3 Schritte zurückgeht und nicht vorne an der Scheibe direkt stehen bleibt.
Weil man dann doch zu sehr fast in die Gruppe eingreift, oder?
Richtig, genau. Es ist für uns Außenstehende natürlich dann schwer, häufig zu begreifen, was passiert da in der Gruppe wirklich. Aber wenn ein Tier vorne wirklich an der Scheibe steht und sich mit einem Besucher beschäftigt, nimmt es natürlich erstmal jetzt nicht primär am Leben in der Gruppe sozusagen teil, an dem Austausch zwischen den Tieren. Und unser Ziel ist es ja wirklich, auch zu zeigen, wie die Tiere sich untereinander beschäftigen, wie sie interagieren, wie so eine Gorilla-Gruppe in diesem Fall einfach auch funktioniert, ohne dass der Mensch da jetzt wirklich von außerhalb eingreift und klopft oder winken, Namen rufen, das ist auch eine der Sachen, die natürlich das wirkliche Verhalten in der Gruppe dann erst einmal auch beeinflussen kann.
Das heißt, um möglichst viel von meinem Besuch zu haben, ist es eigentlich schon von Vorteil, wenn ich mich so ein bisschen zurückziehe, weil ich ja dann auch eher die Gruppe in sich beobachten kann und nicht nur sehe, wie reagiert er jetzt auf mich, oder?
Absolut, ja. Wenn man sich einfach ein bisschen zurücknimmt, nicht unbedingt die ganze Zeit vorne an der Scheibe dann längere Zeit steht, sondern wirklich auch ein bisschen aus der Entfernung beobachtet, wird man viel mehr auch das wirkliche Sozialverhalten der Tiere erkennen. Und wir sehen ja jetzt auch gerade, er beobachtet uns zwar, unser Gorillamännchen, aber er ist im Moment völlig entspannt, obwohl natürlich die blaue Uniformjacke, die ich jetzt trage, ist ihm bekannt. Er kennt mit Sicherheit auch mein Gesicht, aber es ist für ihn im Moment völlig in Ordnung, dass wir hier stehen. Wenn er jetzt an die Scheibe kommen würde, würde ich dich auch bitten, dass wir einfach ein paar Schritte hinter den Baum zurückgehen würden. Natürlich, für viele Leute ist es, wenn der Gorilla an die Scheibe springt, auch erstmal faszinierend. Diese Kraft, dieser Rums, oh ja, die Scheibe hält so ungefähr, ja, das ist klar und man ist da erstmal fasziniert und vielleicht auch begeistert von dieser Kraft, aber der Wunsch wäre dann eben schon, dass man jetzt nicht das Ganze nochmal gezielt heraufprovoziert, sondern wirklich dann sich ein bisschen zurücknimmt.
So, jetzt sind aber natürlich die Menschenaffen nicht die einzigen hier in Hellabrunn, wo man fasziniert stehen bleibt. Es gibt noch viele weitere Anlagen, manche auch, die nicht mal durch eine Glasscheibe von uns Besuchern getrennt sind. Ich würde sagen, wir drehen eine kleine Runde, Carsten, und holen aus dir vielleicht noch ein paar mehr Tipps raus, wie man möglichst viel von seinem Besuch in Hellabrunn hat, ohne die Tiere zu stressen.
Gehen wir gerne mal weiter, ja?
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Diese Folge wird präsentiert von Nui Ice Cream Adventure, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellabrunn.
Carsten, wie viele Besucher kommen so ungefähr pro Jahr nach Hellabrunn?
Ja, wir haben jedes Jahr eigentlich stabil knapp über 2 Millionen Besucher.
Okay, also eine ganz schöne Menge. Klar, dass da natürlich Interaktion zwischen Mensch und Tier, das ist das Daily Business hier.
Absolut, ja, richtig. Und da gibt es dann natürlich auch mal lustige Vorfälle, wo jetzt auch kein Tier irgendwie direkt involviert ist. Aber da fällt mir tatsächlich ein Vorfall ein vor einigen Jahren von einem Studenten, der eine Wette wohl verloren hatte und dann mit seinen Kommilitonen hier im Tierpark war und er musste dann in den Störgraben zwischen Urwaldhaus und Aquarium springen und zwar nackt.
Und seine während der Öffnungszeiten hier im Tierpark?
Während der Öffnungszeiten im Sommer. Es war auch nicht gerade leer, was andere Besucher anging und seine Kommilitonen waren dann noch so freundlich, dass sie mit seinen Klamotten dann abgehauen sind.
Also ihr hattet einen nackten Besucher hier im Wassergraben?
Richtig, pitschenass und nackt und wir haben ihn dann zunächst mal mit Handtuch etc. versorgt und auch mit Ersatzkleidung, bis wir ihn dann wieder, ich glaube, am Isar-Eingang mit seinen Kommilitonen und seinen Klamotten zusammenbringen konnten. Auch wenn es jetzt eine lustige Geschichte ist, wir haben natürlich bei über 2 Millionen Besuchern auch Regeln, an die sich jeder halten muss und das ist unsere Tierparkordnung und da steht eben auch drin, keine Absperrungen überqueren.
Egal, ob mit Kleidung oder ohne.
Genau, da steht jetzt nicht drin, dass man nackt nicht baden darf, aber auf jeden Fall keine Absperrung überklettern und sich irgendwo in Gefahr begeben, wo man vielleicht auch gar nicht weiß, wo bin ich jetzt hier, wer lebt hier eigentlich in dieser Anlage.
Und das wollen wir ja auch mit dieser Folge vom Podcast heute vielleicht ein bisschen anschaulicher machen und sind jetzt beim Isar-Eingang angekommen, bei den Zwergziegen. Und Carsten, wir stehen vor einem Schild, da steht zum einen Betreten verboten und Füttern verboten. Hier hat sich ein bisschen was verändert.
Ja, wir hatten früher ja wirklich an verschiedenen Anlagen Automaten, wo man mit speziellem Automatenfutter auch Tiere füttern konnte, sogar die Fische in Wassergraben füttern konnte. Wir haben das aber schon vor vielen Jahren tatsächlich eingestellt, haben die Automaten abgebaut, weil wir einfach die Feststellung auch gemacht haben, es gibt natürlich trotzdem Besucher, die bringen irgendwelche anderes Futter mit. Die denken sich, och, das habe ich vor 3 Jahren in irgendeinem anderen Wildpark gekauft oder es wird irgendwie Brot mitgebracht oder andere Lebensmittel. Und aus diesem Grund haben wir wirklich jetzt, damit es einfach transparenter und einheitlicher ist, im ganzen Tierpark ein absolutes Fütterungsverbot. Warum ist das so? Das ist natürlich zum einen eine Gefahr, dass sich die Tiere auch, Stichwort Gorillas, wo wir gerade waren, dass sich die Tiere mit bestimmten Krankheiten infizieren, die wir Menschen durch einen angebissenen Apfel quasi auf das Tier dann übertragen können. Also Stichwort von Erkältungskrankheiten bis zu Tuberkulose ist da ja alles möglich. Und unsere Tiere bekommen natürlich auch ein ganz ausgefeilten Futterplan, das Futter nach dem Futterplan zusammengestellt und sind auch deswegen nicht darauf angewiesen, dass sie jetzt noch von Besuchern zusätzlich was erhalten. Und wenn wir noch mal ganz kurz bei den Gorillas bleiben, wir haben zum Beispiel bei der Tierart auch das Problem, wenn ich dort als Besucher einen Apfel reinschmeiße und wir, wenn wir es beobachten und ansprechen, kriegen dann noch immer zu hören, aber es war doch nur ein Apfel. Bei 2 Millionen Besuchern, die sich vielleicht nicht an diese Regel halten, kann man sich vorstellen, wie viel da zusammenkommt, was die Tiere dann fressen. Und wir als Außenstehende wissen ja auch vielleicht gar nicht, wie ist denn die Gruppenstruktur überhaupt. Wenn man mal einem Tierpflegertreffpunkt einer kommentierten Fütterung bei den Menschenaffen beigewohnt hat, weiß man, dass die Pfleger natürlich auch vielfach nach einem festen Schema füttern. Welches Tier bekommt zuerst das Futter, welches Tier etwas später. Da geht es natürlich auch um Rangfolge innerhalb der Gruppe. Und wenn ich als Besucher also einen Apfel dort reinschmeiße und ausgerechnet das rangniedrigste Tier diesen Apfel fängt, hängt in der Gruppe möglicherweise der Haussegen schief und wir haben eben wieder diese Unruhe, diese Beißerei vielleicht auch in der Gruppe, die wir vorhin schon angesprochen haben und die wir eigentlich eben nicht wollen.
Wir haben ja schon mal ausführlich über das Thema gesprochen. Wenn euch das interessiert, bitte nicht füttern, heißt die Podcast-Folge. Da haben wir noch mal ein bisschen genauer erklärt, was hinter dem Fütterungsverbot steckt. Jetzt gibt's ein paar Anlagen, wo man jetzt aber auch gerade nicht mehr drauf kann. Da steckt natürlich auch ein Grund dahinter und nicht, dass der Zoo sagt, ach, haben wir irgendwie keine Lust mehr, dass ihr zu den Zwergziegen reingeht, sondern da ist das große Thema Tierseuchen gerade das, was euch beschäftigt.
Richtig, ja. Wir hatten ja im Januar in Brandenburg das erste Mal seit vielen, vielen Jahren in Deutschland wieder einen Fall von Maul- und Klauenseuche, also eine hochinfektiöse, hochansteckende Krankheit, die Gott sei Dank dort eingedämmt werden konnte. Aber wir haben damals schon begonnen, einfach aus Sicherheitsgründen bestimmte Anlagen, wo man sonst als Besucher hineingehen konnte, für den Besucherverkehr zu schließen. Die Sache mit Maul- und Klauenseuche ist leider in Europa noch nicht ganz ausgestanden. Wir haben aktuell einen ganz schweren Ausbruch in der Slowakei an der Grenze zu Österreich, jetzt seit wenigen Tagen. Es ist natürlich auch nicht wirklich weit von uns entfernt und wir haben auch durchaus, bin ich mir sicher, in den letzten Tagen Touristen aus dieser Gegend hier gehabt im Tierpark als Besucher.
Und dafür muss ich ja jetzt nicht Besitzer einer Farm oder eines Bauernhofs sein, dass ich diese Krankheitserreger mitbringe, sondern kann ja reichen, dass ich irgendwo mit den Schuhen irgendwo lang gegangen bin, was an mir hängen geblieben ist. Also ich glaube, seit Corona wissen wir, Erreger sind überall, man sieht sie nicht. Und deshalb kann es natürlich sein, dass ich die mitbringe, ohne es selbst zu wissen.
Ganz genau. Erreger sind da sehr erfinderisch, was die Verbreitung angeht. Und wenn es so hochinfektiöse Sachen eben auch sind, ist die Gefahr ganz groß, dass ich es unwissentlich einfach weitertrage. Und es ist so ein bisschen ja der Winter der Tierseuchen eigentlich. Ne? Also wir haben im Moment auch im Bereich Ungarn, Slowenien auch eine Erkrankung, die auch Wiederkäuer, Klauentiere befällt. Das ist die sogenannte Pest der kleinen Klauentiere. So heißt es so schön. Aber das ist also nichts, was jetzt für den Menschen gefährlich wäre. Aber diese ganzen Tierkrankheiten gefährden wirklich unseren wertvollen Tierbestand, weil wir es eventuell dann auch erst einmal weiterschleppen in den Bestand. Von den Zwergziegen vielleicht zu den Bantengs und so können da viele, viele Tiere sehr schnell betroffen sein.
Wir haben uns noch eine Station vorgeknöpft, wo man auch ganz schön nah rankommt an die Tiere. Ich glaube, da müssen wir hier einmal den Weg rübernehmen, oder?
Ja.
Wir sind an einer nächsten Anlage und wir sind also wirklich nah dran. Vor mir ist ein, ja, ich sag mal, kniehohes Geländer und dann kommt ein Wassergraben und dahinter ist die Anlage der Kängurus.
Ja, die Flinkwallabies, eine kleine Känguruart.
Im Moment sind sie, glaube ich, drin. Denen ist es vielleicht noch ein bisschen zu frisch, oder? Sehe ich sie nur nicht? Ist jemand schon draußen auf der Anlage unterwegs?
Nee, die Tür ist offen. Man sieht auch ein Tier hinter dem Durchgang sitzen, aber draußen hier auf der Außenanlage ist im Moment noch keins.
Oder ihnen ist das Geschrei der Affen, das hört ihr vielleicht im Hintergrund, zu laut, dass die sagen, oh, wir kommen, wenn die wieder ein bisschen Ruhe geben. Aber Carsten, du wolltest mit uns noch an diese Anlage, weil die auch ein bisschen besonders ist in Bezug auf Beziehung zwischen Besucher und Tier.
Ja, es ist eine unserer sogenannten offenen Anlagen. Das Besondere ist eben, viele unserer Tiere sind gar nicht eingesperrt, sondern sie könnten ihre Anlagen ohne Probleme verlassen. Und wenn wir das mal hier an den Flinkwallabies festmachen, also der Graben ist an der schmalsten Stelle 2, 2,5 Meter, würde ich mal so schätzen.
Und wenn ich was gelernt habe, das ist für die kein Problem, oder?
Ja, da braucht also ein Flinkwallaby nicht mal Anlauf nehmen, um da drüber springen zu können. Sie tun es aber eben nicht. Und da sind wir wieder bei der Sache, dass die Tiere in ihrer Anlage alles haben, was sie benötigen, um sich wohlzufühlen, menschlich gesprochen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Das fängt eben an bei regelmäßig Futter, Wasser. Muss ich also nicht wandern, um irgendwie an Fressen zu kommen. Eine gewisse Wohnungseinrichtung mit Schattenplätzen, Sonnenplätzen, Sandliegeflächen und so weiter. Aber es spielt auch eine gewisse Sicherheit da rein. Denn bei diesen offenen Anlagen, die wir zum Beispiel bei Kängurus oder bei manchen Huftieren, Antilopen zum Beispiel haben, die auch rausspringen könnten, wenn sie denn wollten, ist es so, dass die Tiere eigentlich denken, ja, die Zweibeiner, die da auf der anderen Seite laufen, ist schön und gut, aber da ist ja dieser Graben dazwischen und die kommen ja gar nicht zu mir. Das ist eben wirklich eine Abgrenzung, die so ein bisschen auch auf Vertrauen basiert. Die Tierpfleger, wenn wir hier bei den Flinkwallabies bleiben, kommen von hinten, vom Haus her, in die Anlage, wenn sie sauber machen. Auch wenn die Tiere, wenn die Flinkwallabies draußen sind, stört die Tiere überhaupt nicht. Wenn aber von hier vorne eine Gefahr kommen würde, dann wäre dieses Vertrauensverhältnis in die Absperrung bei den Kängurus erst einmal zerstört.
Also ganz, ganz wichtig ist für die Tiergruppe dieses Gefühl von, ich bin hier sicher, was ich als Besucher natürlich nicht zerstören sollte, indem ich gerade von der anderen Seite komme und das alles kaputt mache.
Richtig, ja. Und wir sind ja einer der wenigen Zoos in Deutschland, wo Hunde mitgenommen werden dürfen, sogar ohne dass Eintrittspreis erhoben wird. Und das setzt natürlich voraus, dass wirklich jeder Hundebesitzer sich auch an die Regeln hält, die für den Besuch mit Hund gelten. Und das heißt eben auch, dass ich den Hund immer an der kurzen Leine führe, dass ich ihn nicht irgendwo anbinde und unbeaufsichtigt lasse, weil ich mal eben schnell mit meiner Familie in ein Tierhaus möchte. Da kann man sich vorstellen, wenn dann da plötzlich drei kläffende Hunde vorm Eingang angebunden sind, stört das nicht nur die Tiere, das stört mit Sicherheit auch andere Besucher, die vielleicht Angst vor Hunden haben. Und hier bei den Kängurus ist es tatsächlich auch schon einmal passiert, dass ein Hund, der sich losgerissen hat, in die Anlage gesprungen ist und die Kängurus gejagt hat.
Oh, okay.
Und da hatten wir natürlich in den Folgewochen tatsächlich das Problem, dass diese Absperrung zum Besucher erst einmal zerstört war, weil aus dieser Richtung eine Gefahr auch ausgegangen ist.
Carsten, jetzt haben wir ja schon gesprochen über Blicke zu Tieren. Wir haben gesprochen über Winken, Klopfen und so weiter, was man vermeiden sollte, um Tiere nicht zu stressen. Ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, wie sieht's denn eigentlich aus mit Kleidung? Weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier in meinem, ich habe so einen Leoparden-Bademantel, gut, den würde ich jetzt vielleicht draußen nicht anziehen, aber sagen wir mal, ich würde mit dem kommen. Würde das jetzt ein Känguru oder sagen wir mal ein Tier, was jetzt nicht so auf Leoparden steht, stressen?
Also eine Leopardenjacke oder so etwas würde vermutlich kein Tier wirklich aus der Ruhe bringen. Wenn du jetzt im Ganzkörper-Leopardenkostüm ankommen würdest, von Kopf bis Fuß, hätten wir mit Sicherheit einige Tiere, die erstmal sparsam gucken würden und dich im Auge behalten würden. Aber als Besucher habe ich jetzt eigentlich keine großen Einschränkungen, was Kleidung angeht. Es ist aber klar, dass jetzt unsere Tierpflegenden natürlich nicht in schreienden Farben ausgestatteten Kleidungsstücken in die Anlage gehen, sondern das ist eben das gedeckte Blau, was man auch kennt, sodass da also die Tiere auch nicht irgendwie abgelenkt sind.
Ich will heute alle Fragen loswerden. Mir ist noch was eingefallen. Wie sieht's denn eigentlich mit Geruch aus? Also wenn ich jetzt mir morgens noch ein bisschen was aufgesprüht habe und stehe hier an so einer Anlage wie bei den Kängurus, die ja wirklich nah hierher kommen könnten, finden die das spannend, irritierend? Verscheuche ich die dadurch eher? Oder ist es auch was, wo du sagst, Mensch, hier liegt so viel in der Luft, das ist dann gerade wurscht?
Also da ist auch der Abstand groß genug. Ich glaube, außer dass andere Besucher es riechen würden, die hinter oder neben dir stehen, den Tieren würde es nichts ausmachen.
Carsten, vielen, vielen Dank, dass du uns mal hast hinter so ein paar Regeln hier im Tierpark sozusagen dahinter schauen lassen, was dahinter steckt. Ich nehme für mich mit, wenn ich mich eigentlich möglichst unauffällig verhalte, hat nicht nur das Tier viel davon, weil es überhaupt nicht von mir gestresst ist, sondern ich habe eigentlich auch am allermeisten davon, weil ich vielleicht auch die spannendsten Verhaltensweisen auf der Anlage beobachten kann.
Das stimmt, richtig gut zusammengefasst. Ich möchte aber da auch noch einmal sagen, also der absolute Großteil, die absolute Mehrheit unserer Besucher verhält sich natürlich absolut vorbildlich. Das, was dann auffällt natürlich, sind dann die wenigen, die vielleicht gegen diese Dinge verstoßen, die wir jetzt im Podcast etwas beleuchtet haben.
Vielen, vielen Dank, Carsten, dass wir mit dir eine Runde drehen durften und bis zum nächsten Mal.
Danke, Tina, ich freue mich drauf.
wer jetzt noch mehr Lust auf Tiergeschichten zum Hören hat. Ich empfehle euch gerne eine Mir sein Tier Podcast Folge. Wir haben vorher drüber gesprochen, das Futter in Hellerbrunn. Wir haben den Leiter der Hellerbrunner Futterwirtschaft beim Einkaufen begleitet. Also jetzt nicht für sein privates Abendessen, sondern was kauft er zum Beispiel in der Münchner Großmarkthalle für die Tiere ein? Das ist die Folge 79 und sie heißt Woher kommt das Futter für die Hellerbrunner Tiere? Hört doch mal rein. Viel Spaß beim Entdecken. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Hellerbrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.